Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Termosolak Cholo.
Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Genau, und heute wieder mit einer Sonderfolge auf Wunsch unserer Zuhörerschaft. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, lieber Flo. Da hieß es, es wäre mal ganz nett, wenn wir uns über das erste Staatsexamen und die Vorbereitung und die Zeit sozusagen unterhalten könnten. Mhm. Ich habe da ein paar Gedanken dazu, deswegen auch die relativ banalen Hashtags diese Woche mit Hashtag Stacks, Hashtag Rap und dann Hashtag Dachziegel.
Okay, also Stacks und Rap leuchten mir ein, denn Dachziegel, da musst du mir gleich noch ein bisschen was darüber erzählen.
Genau, Rap vor allem deswegen, weil ich eben in der Zeit, als ich mich aufs Examen vorbereitet habe, zugleich bei einem großen Musiklabel, erst guter Junge,
erst gut.
Ja, unterschrieben hatte. Ja, nee, Staatsexamen ist immer ein bisschen schwierig, das so
ja,
also zu rekapitulieren, weil man kommt sich tatsächlich komisch dabei vor, wenn man es dann hinter sich gebracht hat. Also bei mir ist es so, dann anderen dann Tipps zu geben. Man weiß, es ist irgendwie, ich mache das gerne trotzdem. Aber
ich rede auch Menschen natürlich sehr gerne zu und versuche sie zu motivieren, aber man weiß in dem Moment auch, dass egal welche Worte man da jetzt wählt, wenn jemand die Examensvorbereitung als belastende Situation empfindet, und ich glaube, das tun die meisten, dann nimmt einem das die Last nicht wirklich von den Schultern. Am Ende sitzt man alleine da und am Ende trägt man alleine das Risiko, dass das schief geht, und auch wenn einem alle gut zureden und sagen, ach du, musst dir ja keine Sorgen machen, du warst doch bisher immer gut, das nimmt einem die Sorge nur bedingt.
Ne? Genau so ist es. Ich denke aber, dass man umso mehr eben trotzdem auf diese Hilfe, auf diese Kommunikation, auf die Freunde und Familie in dieser Zeit dann doch angewiesen ist. Also auch wenn die einem vielleicht nicht die besten Tipps fürs Examen geben können und wie sie sich dann perfekt dann auf die erste oder eben auch letzte Klausur vorbereiten, kann eben der Austausch und dass man eben sagt, wir sind da, egal was passiert und so weiter, das kann schon, es nimmt schon mal eine wichtige Rolle ein.
Ja, und ich glaube, die sind auch belastet irgendwann, ne? Zum einen, weil sie sich mit Sorgen machen um einen, das betrifft dann vielleicht, glaube ich, vor allem Familie, und weil sie irgendwann auch von den Attitüden, die man dann so ein bisschen divahaften Ausfällen, die man in seiner Angst dann vielleicht hat, vielleicht irgendwann auch mal genervt sein können, ne, weil man halt so im Film und im Stress ist.
Ja, also das kann tatsächlich auch von Familie zu Familie divergieren, also auch was das Verständnis dafür angeht. Ganz generell die Empathie, also ich kann mir das vorstellen, dass das vielleicht in Akademikerfamilien anders ist als in Nicht-Akademikerfamilien, wo man vielleicht gar nicht die Vorstellung überhaupt dafür hat, wie das eben mit so einer sehr anstrengenden Prüfungsvorbereitung und dann auch konkreten Prüfungssituationen ist.
Also kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen, ne? Dass die Akademikerfamilie sagt, ja, jetzt kommen, wir haben es ja alle geschafft, so ungefähr, ne?
Genau,
100%. Man weiß das eben nie, wie das dann ist.
Tatsächlich, also bei uns in der Familie war es auch unterschiedlich. Also es waren eben Leute, die eben auch keinen akademischen Abschluss haben, gesagt, oh, das ist bestimmt besonders schwierig und oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich wünsche dir so viel Kraft und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann gab es halt die anderen, was macht ihr da eigentlich und übertreibt mal nicht.
Ich muss aber sagen, dass mir bei beiden Staatsexamina sehr geholfen hat zu wissen, dass ich zumindest weich falle, und zwar nicht im Sinne von, ach naja, dann muss ich halt nicht arbeiten, so, nee, sondern im Sinne von, man weiß, man hat einen Ort, also aus Personen bestehend, an dem man zurückkehrt, an dem es einem gut geht, die einen auffangen, und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn man das nicht hat, dass sich das alles nochmal viel, viel schlimmer anfühlt.
Korrekt. Und ich würde meinen, dass schon aus diesem Grund, das ist ja sehr, sehr umstritten, aber schon aus diesem Grund auch solch ein psychologischer Wert eines Bachelors, auch etwas schon zumindest in der Hand zu haben, jedenfalls aus dieser beruflichen Perspektive, ich meine jetzt aus der sonst emotionalen, familiären Perspektive, dann auch nochmal eine wichtige Funktion zukommen kann. Ich habe mir überlegt, wie gesagt, aus diesem Blickwinkel heraus, was kann man denn jemandem da sagen? Was kann man? Ich bin schon jemand, der gerne Hilfe annimmt und auch selber gerne Hilfe gibt oder Tipps gibt. Ich habe ein paar Tipps im Kopf. Wir können ja darüber uns unterhalten und du kannst ja auch vielleicht das ein oder andere ergänzen. Ja, Leute, die bei mir in der Vorlesung waren, Studierende, Erstis, aber auch die ExamenskandidatInnen wissen, dass ich eine bestimmte Vorstellung davon habe, wie man zumindest die Examensvorbereitung grundsätzlich strukturieren kann. Das würde ich hier gerne so ein bisschen vielleicht mitteilen. Und dann können wir vielleicht im Anschluss daran uns noch überlegen, so die klassischen Fragen, ja, wie sieht's mit dem Rap aus? Welche Lehrmaterialien verwendet man? Und ganz konkret zum Strafrecht, weil Strafrecht ist ja, das wird ja nicht umsonst auch ein bisschen vernachlässigt im Hinblick auf die Anzahl der Klausuren. Es ist ja eben nur eine Klausur von 6. Ich glaube, es gibt jetzt schon Bundesländer, wo es in diesem Verhältnis 2-2 oder 2-1-3 trotzdem noch läuft. Aber gut, jedenfalls, da ist, kommt nochmal die Besonderheit dazu, dass man sich denkt, okay, es ist fast genauso viel Stoff teilweise wie in anderen Rechtsgebieten und trotzdem, wie soll ich mich da am besten vorbereiten? Und die Strafrechtler selbst gelten dann als diejenigen, die sich dann irgendwie auch dafür rächen, dass sie sagen, okay, es gibt nur eine Klausur, ja, also diejenigen, die Aufgabensteller meine ich jetzt, die dann irgendwie sagen, okay, jetzt frage ich halt irgendwie das Strafrecht in so einer Rennfahrerklausur ab und habe möglichst viele Deliktstypen und möglichst viele Probleme des AT und BT in eine Klausur gestopft.
Ja, vor allem, man kann halt dann auch, man hat nur eine Chance, sein Wissen da zu beweisen. Es ist, es lässt sich natürlich umdrehen und sagen, ja, also auf Lücke beim Sachenrecht geht keiner, obwohl es jetzt unwahrscheinlich ist, dass in allen drei Zivilrechtsklausuren ein Schwerpunkt dort liegt. Mhm. Aber es kann natürlich immer Bezüge geben, ne? Also deswegen ist das Risiko dann schon,
auch, ja,
genau. Deswegen ist das Risiko dann schon größer. Aber unterm Strich hört man auch von Leuten, die in juristischen Berufen schon sehr fest angelangt sind, zum Beispiel Richterinnen, Staatsanwälte, die sagen, ja, Strafe ist nur eine Klausur, vernachlässigt das mal lieber so ungefähr. Das halte ich für ganz schön riskant eigentlich, ne? Weil es, man, wenn man es mal ganz genau nimmt, dann verliert man damit eine Klausur, in der man gut punkten kann.
Ne? Also ich sage mal so, in einem anderen Rechtsgebiet auf Lücke zu gehen, und da ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht eben dieses Gebiet, Familienrecht oder Europarecht, was auch immer, dann doch nicht drankommt, wesentlich höher, als wenn man sagt, ich gehe insgesamt im Strafrecht auf Lücke.
Genau.
Das ist klar, das, ja. Genau. Ja, kommen wir direkt vielleicht zu dieser Geschichte, wenn es dann wirklich losgeht, wenn es in die heiße Phase geht, das sieht ja auch jeder anders. Also manche sagen ja, für mich geht die Examensvorbereitung eigentlich natürlich schon im ersten Semester los. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist schon so, dass man erstmal in dieses Studium reinkommen muss und nach merkt, was liegt einem besser, was liegt einem nicht so gut.
Und das ist auch strukturell ein Unterschied. Also mich haben schon mehrfach Leute nach Vorlesungen oder PÜs, also unseren Übungsveranstaltungen, angesprochen und gefragt, ob es was bringt, wenn sie sich schon an Examensklausuren trauen. Und das sind dann Leute, die im zweiten oder dritten Semester sind. Und ich rate meistens davon ab, weil die Struktur und dann auch die Hinweise in den Lösungen auf eine andere Zielgruppe eigentlich schon zugeschnitten sind. Und ich würde immer sagen, erst die Basics. Und damit man dann auch, ne, wenn ich zum Beispiel Kausalität und objektive Zurechnung wie ein Examenskandidat in der Zweitsemesterklausur anspreche, dann wird mir der Korrektor vielleicht schreiben, Mensch, da hast du einiges übersprungen, das ist oberflächlich. Und man zeigt gar nicht, dass, also die Ausrichtung ist einfach unterschiedlich.
Das stimmt, das würde ich auch sagen. Ich bin aber schon jemand, der eben sagt, wir lernen das Wichtigste und auch das Schwierigste schon relativ am Anfang des Studiums. Ich sage immer den Leuten, es wird nicht schwieriger, also inhaltlich schwieriger, es wird bloß umfangreicher und man muss den Überblick behalten und man muss die Zusammenhänge sehen und herstellen. Und da bin ich aber auch schon wieder bei dir, dass man eben sagt, wenn einem dann an der einen oder anderen Stelle der Missing Link noch fehlt, dann schafft das unnötig Frustrationen, wenn man dann so eine Examensklausur schreibt. Aber ansonsten würde ich mich nicht zurückhalten, auch ruhig mal in einem frühen Stadium mich auch mit den komplexeren, umfangreicheren Sachverhalten zu befassen. Aber wir sind uns einig, wirklich, man kommt ja auch in so einen Modus, das ist ja das Nächste. Also es ist ja so, es ist ja was anderes, als wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt irgendwie eine große Übung noch schaffen im öffentlichen Recht, dann habe ich da noch irgendwie vielleicht ein Seminar und dann will ich mir noch da den Sitzschein holen und so weiter. Und dann, wenn alles zusammen ist oder wenn ich an dem Punkt angekommen bin, okay, jetzt noch vielleicht die große Seminararbeit oder jetzt noch eine große Hausarbeit und dann geht dieses Jahr oder diese eineinhalb Jahre, je nachdem, wie viel man sich eben vornimmt, los, das ist ein anderer Modus, weil man sich auch die Zeit dann man anders einteilt.
Und, man macht auch weniger Platz dann für bestimmte Dinge, weil man sagt, jetzt ist Examensvorbereitung. Und ich sage, wenn ich einen Examenskurs halte und auch generell bei Leuten, die sich ins Examen bewegen, sage ich schon, es gibt, also legt den Fokus aufs Examen, aber vergesst nicht, dass es noch ganz, ganz viele Dinge gibt, die tausendmal wichtiger sind. Verpasst nicht den Geburtstag eurer Oma, weil ihr in einem halben Jahr Examen schreibt zum Beispiel. Das ist völlig unverhältnismäßig, ne? Und das muss ja nicht das halbes Jahr, das kann auch 2 Monate vorher, das kann auch eine Woche vorher sein. Verpasst nicht wichtige Dinge im Leben, weil das, die sind unwiederbringlich und es gibt
100%
Dinge, die viel wichtiger sind.
Ja. 100%, aber als allererstes die Gesundheit.
Ja.
Und damit meine ich sozusagen sowohl, also auch die seelische Gesundheit, ja, aber auch natürlich ganz generell die Gesundheit. Das ist, wir haben jetzt, das kommt jetzt nach und nach. Also ich will jetzt nicht immer so Ding, das gab es bei uns nicht und so weiter, ja, aber diese Sensibilisierung dafür, ne, was für ein Druck da besteht und dass wir da auch eine gewisse Mentalität dafür entwickeln müssen, hier auch Self-Care, ja, während des Studiums zu betreiben und so weiter. Ich habe das auch schon versucht, immer den Examenskandidatinnen, nehmen Sie sich auch Zeit für die anderen, für die schönen Dinge im Leben, denn Sie müssen auch wirklich, wenn es dann soweit ist, seelisch bereit sein und dafür gehört dann eben dieser Kontakt zur Familie, der Ausgleich dazu, 100%.
Das sagt sich aus unserer Warte jetzt so leicht, ne, mit jeder sagen, ja, ihr habt's ja schon und so, aber genau darum geht's, dass man mal aus diesem Film kurz rauszoomt und sagt, okay, hier, was mache ich hier? Ich muss wirklich gucken, dass ich nicht alles andere hinten überfallen lasse.
Genau, und aus dem Grund, damit bin ich schon bei meinem Punkt eigentlich, ist es schon wichtig, strukturiert vorzugehen. Und wie konkret man dann etwa einen Zeitplan schon ausformuliert und sehr langfristig, sehr feingliedrig macht, das ist immer eine Geschmacksfrage. Aber man muss mit einer gewissen, ja, auch unter Einbeziehung dieser Grundhaltung, würde ich meinen, diesen Zeitplan erstellen. Also etwa sagen, ich brauche einen vielleicht flexiblen Tag. Das muss nicht irgendwie immer der Sonntag oder der Samstag sein, der frei ist, aber ich brauche diese bestimmten Pausen. Und zwar damit meine ich auch nicht nur Einzelpausen, also einen Tag in der Woche, sondern vielleicht mal wirklich vorab schon, während in diesem Jahr 2 bis 3 Wochen vielleicht mal so Regenerationsphasen einzuplanen, nicht sozusagen den Plan überlastend so zu gestalten, dass man schon nach 2 Wochen mit dem Plan hinterher ist, ne, also auch einen realistischen Plan aufzubauen. Und im Übrigen gilt, das kennst du ja schon von mir, die 3-2-1-Methode.
Ja.
Also das ist so das, wie ich immer vorgehe.
Ich glaube, ich würde zum Plan noch auch, das Problem bei einem Plan, den man eigentlich nicht einhalten kann, ist ja auch immer der Frust und man hat immer das Gefühl, ich habe heute nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen will.
Man ist dauernd mit einem Versagen konfrontiert. Ja. Das ist natürlich, man darf auch nicht den Plan so gestalten, dass man eigentlich für etwas, was man an einem Tag oder an 2 Tagen schaffen würde, sich irgendwie eine Woche einplant, ja, um dann sozusagen das abzuhaken und sich, aber man muss sehr früh, und das kann man schon nutzen, das kann man schon sozusagen vorab dieses Gefühl dafür entwickeln, bevor es in die heiße Phase geht. Wie funktioniert das? Komme ich klar mit meinen Lernplänen? Hat das bisher gut geklappt? Denn wenn es bisher nicht gut geklappt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann in der Examensvorbereitung, wo dann alles zusammenkommt, nicht funktioniert, auch klar. Also man muss auch wirklich das, ja, arbeiten mit dem Plan, muss man üben und sich selber erarbeiten, wie komme ich mit meinem Plan zurecht?
Und dann kann man auch das Vertrauen dafür entwickeln, zu sagen, also wenn ich mich an meinen Plan halte, dann ist es das Beste, was ich gebe, sozusagen. Dann kann man darauf vertrauen und sagen, okay, ich mache jetzt all das, was ich mir erarbeitet habe, was ich tun muss. Und wenn ich das alles mache, dann habe ich mein Bestes gegeben. Und ich glaube, man wird nie mit dem Gefühl ins Examen gehen, zu sagen, jetzt kann ich alles, ich bin perfekt vorbereitet.
Das sowieso nicht.
Aber man muss mit dem Gefühl hingehen, zu sagen, jetzt bin ich am besten Punkt, an den ich gelangen kann. Und das ist der Punkt, an dem man dann halt wirklich ins Examen geht und startet.
Und aber Stichwort vielleicht noch zu dem Punkt Flexibilität. Der Plan muss schon deswegen flexibel handhabbar sein, weil sie in diesem ganzen Jahr oder in diesen 2 Jahren, in den 1,5 Jahren, in dem sich die Einzelnen vorbereiten, man ist ja nicht immer gleich gut, man ist nicht gleich fit. Ne, also auch, ich meine es wirklich geistig, ne? Man ist nicht immer voll da. Es gibt Phasen, da geht man irgendwie so ein Skript durch von 20 bis 30 Seiten und alles bleibt direkt hängen, man kann es direkt nachvollziehen und man hat so ein richtig gutes Feeling, hat natürlich auch was mit dem konkreten Rechtsproblem, mit den Rechtsgebieten zu tun, eins liegt irgendwie besser, bei manchen muss man mehrmals lesen oder braucht andere Formulierungen, um es zu verstehen, da muss man vielleicht 2, 3 Lehrbücher oder Skripten durcharbeiten, bis man es kapiert hat. Das kann auch wieder den Zeitplan durcheinander bringen. Insofern braucht es da auch eine gewisse
Flexibilität. Man kann auch mal krank sein eine Woche. Ne?
Das sowieso.
Genau. Du hast eben die 3-2-1-Methode
angeteasert. Was ich meine ist damit natürlich, dass man den Zeitplan vielleicht von der Wertigkeit oder von den Relationen her sich natürlich orientiert an der Klausurenanzahl. Das heißt, wenn ich 6 Tage oder 6 Wochen oder 6 Monate zur Verfügung habe, sollten eben 3 Monate davon oder 3 Tage oder 3 Stunden auf das Zivilrecht fallen, 2 auf das öffentliche Recht und 1 eben auf das Strafrecht. So kann man schon loslegen.
Oder eigentlich eben angepasst an die Verteilung, falls es in anderen Bundesländern an eben anders läuft. Ne? Aber das ist von der Gewichtung an sich gar nicht verkehrt. Und ich glaube, was man sonst noch ein bisschen mit einfließen lassen sollte, ist vielleicht auch, was die persönliche Präferenz ist, was man schon kann. Denn was man schon kann, macht vielleicht mehr Spaß, aber das bringt einem dann natürlich nicht so viel. Also wenn man eigentlich voll der Zivilrechtscrack ist, dann schadet es natürlich auch nicht zu sagen, vielleicht mache ich nur 2,5 Tage Zivilrecht und hänge noch einen halben ans Ölrecht oder ans Strafrecht dran, je nachdem, wo man vielleicht Schwächen hat.
Nein, du machst das genau den Fehler habe ich nämlich gemacht. Ich habe nämlich so oft Strafrecht, also ich habe viel mehr Strafrecht gelernt, erforderlich.
Ne? Also ach so.
Genau das ist mir nämlich passiert in der Examensvorbereitung. Also was
ja, du gerade Moment, sagst, ich wollte aber sagen, dass geht. Du, genau, also ich wollte ja, sagen, dass genau. Man, dass man nicht nur das lernt, genau.
Dass ich habe diesen Fehler gemacht.
Okay, jetzt verstehe ich. Okay,
ja. Also ich habe nämlich sehr viel Strafrecht gelernt, das war ein großer Fehler.
Wobei es eine Regel gibt, wann man das tun sollte. Ja. Nämlich an den letzten Tagen vorher. Da ist es wichtig, dass man wirklich das lernt, was man kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in den 2 Tagen vorher etwas lernt, wenn man es vorher noch nicht kann, und das kommt dann auch dran, ist, also außer es ist jetzt Schadensersatz, das sollte dann schon sitzen, ist eher gering. Was aber relativ hoch ist, ist die Gefahr, dass man sich dann stresst, weil man etwas nicht kann. Und an den 2-3 Tagen vorher, wenn man an den Tagen überhaupt noch was machen will, sollte man etwas tun, was einem selbst das Gefühl gibt, okay, ich kann etwas, ich gehe damit rein, was ich etwas kann. Und das als ganz kurzen Exkurs, Examen ist auch die Phase, in der man sich dann auch gerade am Ende mal selbst belügen darf. Nicht am Anfang, aber am Ende muss man sich belügen, selbst wenn man glaubt, man hat nicht alles getan. Man muss sich einreden, morgens auf die Brust klopfen und sagen, ich kann das alles, weil das einfach das Gefühl ist, mit dem man in die Klausur gehen muss. Also das gilt für mich, ne? Das kann natürlich für jeden anders sein.
Ja, also ich würde auch sagen, es ist im Zweifel bringt es nichts, sich dauernd daran zu erinnern, dass einem das allerletzte Detailproblem im Kreditsicherungsrecht, dass das eben noch nicht sitzt.
Also generell in der Examensvorbereitung nicht belügen, aber kurz vorher auf die Brust hauen und sagen so, und das kann niemand besser als ich, weil dieses Gefühl braucht man auf jeden Fall.
Das braucht man, ja. Vielleicht im Hinblick auf die Aufteilung, wenn man es erstmal so aufgeteilt hat, du hast recht, man muss es dann gegebenenfalls auch mal wieder anpassen.
Ein permeables System
sein. Genau. Um im Anschluss vielleicht dann auch tatsächlich nochmal die konkreten Lerninhalte festzulegen. Und ich differenziere auch, das ist, sage ich mal, fließend und nicht jeder wird das vielleicht so strukturieren wollen, aber ich differenziere da immer zwischen dem Wissen, also diesem reinen Wissen. Und es ist ja tatsächlich bei uns auch so interessant, dass wir sogar nach den großen Übungen immer noch Fächer hinzutreten, in denen wir vielleicht nicht mehr geprüft werden. Also ich denke hier an das Arbeitsrecht, das war bei uns in der großen Übung, von der großen Übung gar nicht mehr umfasst, aber war trotzdem Pflichtstoff oder ist trotzdem Pflichtstoff im ersten Staatsexamen. Im öffentlichen Recht ist es nicht so und im Strafrecht, da ist es weitestgehend so, dass wir das allermeiste schon geprüft haben, außer vielleicht Detailwissen, StPO kommt ja nur dann in der Zusatzfrage. Ja. Und im Zivilrecht ist es dann noch so, dass ZPO noch dazukommt, also ZPO 1 und vor allem ZPO 2. Und da ist es ja dann letztlich auch, ZPO 1 vielleicht noch in der großen Übung, aber ganz generell. Und da ist es ja auch so, da müssen wir letztlich nach der großen Übung noch Lehrbücher durcharbeiten, Vorlesungen besuchen und dann gegebenenfalls eben Skripten. Das heißt, wir wurden da noch nie geprüft. Ne? Also wir haben, ne, und das ist schon eine Besonderheit. Das heißt, man eignet sich ganz neues Wissen sogar noch an.
Da übrigens kurzer Einschub. Jetzt ist erst kürzlich in der JA ein Beitrag erschienen, wo eine Kollegin und ein Kollege aus Erlangen Halt StPO heißt der Beitrag. Und da wurde analysiert, was in den letzten Jahren im Bayerischen Staatsexamen an Fragen zur StPO dran kam. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man dann so ein bisschen weiß, worum kreist sich das, worum geht das. Natürlich immer das Risiko, dass vielleicht mal was drankommt, was noch nie dran kam. Mhm. Aber das gibt schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt. Ne? Also Leseempfehlung.
Genau. Und neben den, also neben diesen Lerninhalten im Sinne eines Wissens, also ich eigne mir Wissen an, indem ich beispielsweise Lehrbücher, Skripten und so weiter, da können wir auch gleich nochmal kurz darauf zumindest zu sprechen kommen, durcharbeite, ist natürlich die zweite Gruppe, die Wiederholung. Auch das ist sozusagen so eine Frage, wie wiederholen wir? Wiederholen wir, indem wir dann unsere eigenen Karteikarten durchgehen? Wiederholen wir irgendwie in Gruppen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden. Genauso wie übrigens die Fallbearbeitung. Hast du da eigentlich Favoriten? Also was die ich meine jetzt nicht die Bücher oder die Skripten oder sonst irgendwas. Wie hast du eigentlich gelernt?
Also ich war in einem Repetitorium und habe viel mit den Fällen gelernt.
Ja.
Und ich war aber von Anfang an jemand, von Anfang an im Studium, der die Dinge bis zum Schluss durchdringen wollte, weil ich sonst immer Angst hatte, mir fehlen Elemente, die dann irgendwann im Transfer auf andere Fälle nicht da sind. Und das clasht dann im Examen ein bisschen, weil man natürlich gar nicht die Zeit hat, jedes Einzelproblem nochmal im Lehrbuch nachzulesen. Und wenn das etwas ist, was man so intensiv vorher eben noch nicht im Studium besprochen hat, weil man aus welchem Grund auch immer, dann gerät man da so ein bisschen an seine Grenzen. Und dann ist für mich dann wichtig gewesen, wirklich zumindest den Fall zu durchdringen, die Probleme zu durchdringen.
Also gliedern.
Genau, und am Fall das zu lernen. Aber ich war schon jemand, der auch immer ein gewisses Maß an Theoriewissen noch dazu wollte. Und da muss man einfach auch schauen, wie man das dann zeitlich hinbekommt. Aber ich kenne sehr viele, die sehr erfolgreich damit waren, die Kursprogramme aus Repetitorien durchzuarbeiten und haben da alles abgedeckt und das hat dann auch gut funktioniert.
Wobei durcharbeiten heißt dann, das macht ja auch jeder anders, ne? Also es gibt ja Leute, die dann sich nochmal das eigene Skript zusammenschreiben oder eben die Kursmaterialien lesen und dann vielleicht nochmal zusätzlich dazu ein Lehrbuch oder so lesen. Ich habe tatsächlich das wirklich gebraucht, dass ich meine eigenen Miniskripten oder Mini-Karteikarten nochmal zusammengeschrieben habe.
Ja, weil ansonsten ist es auch nur so ein Konsumieren, ne? Und ich finde, bei mir verfestigt sich's besser, wenn ich das nochmal zusammenschreibe oder irgendwie für mich formuliere, ja.
Genau. Und Skripten sind keine Skripten mehr, das muss man ja auch sagen. Mein Skript ist ein Skript. Wenn ich mir zum Beispiel... Und nicht mal mein Skript zum Grundkurs ist wirklich ein Skript. Das sind inzwischen 160 Seiten. Das ist kein Skript mehr. Ein Skript darf allerhöchstens, sage ich mal, pro Fach 30 bis 40 Seiten umfassen. Das ist ein Skript, ja. Da stehen vielleicht ein paar Definitionen drin und dann vielleicht ein paar Argumente zu bestimmten Meinungsstreitereien, was auch immer. Wenn wir uns aber die Skripten von heute eben anschauen, die sind dann immer schlanker und sieht dann immer so einladend aus, aber man muss sich ja überlegen, das ist dann immer Schriftgröße 10, Zeilenabstand 1,0, das ist vor allem DIN A4. Ja, also, und das sind dann immer noch 250 Seiten. Ja. Ja, das kann einem, also wenn es vor allem vom Stil her, also ich will hier jetzt nicht irgendwie dieses typische Repetitorien-Bashing als Professor sozusagen betreiben, ja. Ich sag immer, wenn euch der Stil besser taugt, dann nimmt das. Und es gibt ja auch nochmal die gekürzten Fassungen beispielsweise von diesen unterschiedlichen kommerziellen Repetitorien. Aber man darf sich nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass jetzt durch ein Skript, bis auf vielleicht den Grundlagenpart, wesentlich also kürzer und prägnanter oder das Ganze irgendwie zusammenfassend wiedergeben würde, weil natürlich auch die kommerziellen Repetitorien darauf aus sind, das möglichst umfassend alles abzudecken, damit sie dann später sagen können, Volltreffer, ja, genau diese Thematik wird irgendwie in Randnummer 17f oder 170f
von Zusatzfall 12b
aufgegriffen. Also das ist klar, ne? Womit wir eben schon auch wieder bei dem Thema wären, ne? Ich war tatsächlich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Im Strafrecht, vielleicht auch, weil ich am Lehrstuhl tätig war, habe ich immer mit Lehrbüchern gearbeitet. Und zwar auch mit den großen wie auch kleinen Lehrbüchern von Anfang an. Und im öffentlichen Recht habe ich zum Beispiel relativ häufig auf Skripten zurückgegriffen. Aber ich sage, bei mir lief auch nicht alles rund.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel sehr häufig, wie du es eben gesagt hast, Fälle gegliedert. Und das habe ich auch im öffentlichen Recht gemacht. Und die Gliederung war immer tipptopp. Und trotzdem hatte ich dann vielleicht nicht die Ergebnisse im öffentlichen Recht, wie ich sie mir gewünscht hätte, weil ich dort zu faul war, auch mal eine Klausur häufiger auszuschreiben.
Und das Ausschreiben hat ja zwei Vorteile. Erstens, man formuliert also man lernt das auch zu formulieren, gewissermaßen Textbausteine auch vielleicht schon parat zu haben, die dann halt einfach aus dem Stift fließen, ohne dass man groß nachdenkt. Und zum anderen, dass man sich mit den 5 Stunden auseinandersetzt, ne? Also es ist machbar, einen Marathon zu laufen, ohne vorher jemals wirklich diese gesamte Strecke gelaufen zu sein. Aber es macht einem das natürlich schwieriger. Und so ist es bei Klausuren natürlich auch. Ne? Also wenn man nie sich mit diesen 5 Stunden auseinandergesetzt hat und auch zu wissen, also ab dem Punkt muss ich spätestens wirklich anfangen zu schreiben. Und dass man für sich so eine Einschätzung hat und weiß, dass es da auch Verschiebungen gibt, dass es Klausuren gibt, da muss man schneller anfangen zu schreiben. Und dass es Klausuren gibt, da muss man vielleicht länger gliedern, dass man diese Erfahrungen vorher macht. Das ist halt wichtig.
Und nicht umsonst wird deswegen auch gesagt, dass man bis zum Examen da irgendwie seine 60 bis 70 Klausuren schreiben soll.
Das habe ich nicht eingehalten, glaube ich.
Ich habe es auch nicht eingehalten. Weniger. Ja. Aber ich glaube, es hätte nicht geschadet. Also das ist auch etwas, was ich wirklich immer den Leuten sage, fangt möglichst früh an, auch die Klausuren auszuschreiben. Wer nicht die Kraft oder auch mal nicht die Lust hat, dem empfehle ich, sich hinzusetzen und zu versuchen, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, die Passagen und vor allem die strittigen oder problematischen Passagen herunter zu diktieren.
Ja.
Vor allem, weil ja auch irgendwann das E-Examen kommt. Das heißt, wir werden uns daran gewöhnen, irgendwie auch am Rechner mal eine Klausur zu schreiben. Und dann kann man ja auch von mir aus die Diktierfunktion verwenden. Und immer dort, an den Stellen, an denen man stockt, das sind die Stellen, bei denen man sich dann auch in der Klausur, in der Ausarbeitung, Gedanken machen würde, stehen bleiben würde, wertvolle Zeit verlieren würde.
Ja. Ich verstehe aber auch, dass man am Anfang so ein bisschen Angst hat, über diese Frustrationstoleranz zu springen. Hm. Und ich verstehe das, wenn man jetzt in den ersten 3-4 Wochen des Repetitoriums sagt, man macht noch mal ein bisschen langsamer, weil dann kommen einfach viele Inhalte vielleicht dran, die man noch nicht hatte oder so. Aber je früher man über diese Angst springt, desto einfacher, denn es wird nicht besser. Also es ist wie, wenn man einen langen Anruf wenn man sich jetzt vorstellt, man hat irgendeinen Geburtstag vergessen und dann graust es einem so ein bisschen davor anzurufen und dann schiebt man das immer weiter vor sich her und das unangenehme Gefühl und die unangenehme Situation, die wird nicht kleiner, sondern es wird immer größer und das heißt, man muss irgendwann einfach sagen, so jetzt fange ich an und dann ist die Frustration, die man am Anfang vielleicht hat, weil alles noch nicht so passt, auch viel weiter vom Examen weg.
Mhm. Ja? Also halten wir mal ganz kurz von den Lehrmethoden oder von den Lernmethoden, wollte ich gerade sagen, fest. Rausschreiben, sein eigenes Skript schreiben, seine Karteikarten schreiben, viele Klausuren gliedern, viele Klausuren ausschreiben, gegebenenfalls herunterdiktieren. Es gibt aber noch weitere Methoden, natürlich die berüchtigte und die auch, wie ich finde, hilfreiche Gruppenarbeit. Hier finde ich es wirklich schön, das muss eine gute Gruppe sein, also es muss eine Gruppe sein, auf die man dann irgendwie auch zählen kann, auf die man dann vielleicht auch, auf die man sich vielleicht auch fachlich gesehen auf Augenhöhe sieht.
Bestenfalls ist man natürlich nicht der Klügste der Lerngruppe.
Ja, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig. Manchmal kann es tatsächlich so sein, dass man in einem Fach besonders gut ist. Vielleicht ergänzt man sich wechselseitig. Was ich da immer empfehle oder gut finde, ist, dass man sich wechselseitig Karteikarten zuschiebt und dann muss der eine zu dieser Karteikarte referieren. So ein bisschen wie so ein PowerPoint-Karaoke, ja?
Ich meine, das Standard ist, glaube ich, so, man bereitet Fälle vor und muss sie dann didaktisch den anderen, ne?
Genau.
So kenne ich das auch.
Ja.
Das würde ich vielleicht auch anders machen. Ich würde vielleicht auch konsequenter in einer Lerngruppe lernen, wenn ich nochmal Examen schreiben, müsste. Mhm. Dann, das würde ich vielleicht konsequenter machen, aber da muss man auch sehr diszipliniert sein. Ne? Also ich habe schon mich auch mit Leuten zusammengesetzt und wir haben das lerngruppenartig gemacht, aber das ist natürlich auch gemein, wenn man sich auch privat gut versteht, weil dann, das führt halt manchmal auch zu Abzügen in der Disziplin sozusagen.
Ne? Man muss natürlich auch, wenn man da jetzt retrospektiv betrachtet, ich glaube, ich wäre auch tatsächlich viel, viel strukturierter da selbst rangegangen, wenn ich nicht von Anfang an diesen Freischuss im Kopf gehabt hätte. Also ich bin, das ist auch nochmal so ein Faktor, dem man sich klar sein sollte, wenn der Freischuss Druck macht, also wenn es auch ein zeitlicher Druck da ist, dass der einem eigentlich diese Planung zerschießt. Und das muss man für sich entscheiden. Wenn man von Anfang an die Disziplin dafür hat zu sagen, das ist halt jetzt der Freiversuch, ich gehe da halt rein, wie als wäre es irgendwie so ein Klausurenkurs, so ein Probeexamen. Und wenn da was Gutes dabei rumkommt, ist doch super. Oder man hat schon vorher ausreichend Zeit gehabt und bereitet sich dann auch richtig vor. Bei mir war es so ein Mittelding. Und ich habe mich zwar aufs Examen vorbereitet, aber ich hätte mich wahrscheinlich anders von der Struktur her nochmal vorbereitet. Und dann war die Note aber gut genug, um zu sagen, okay, will ich das jetzt nochmal? Will ich jetzt nochmal jetzt mir dieses eine Jahr praktisch volle Power mich darauf vorbereiten? Oder genügt es nicht? Also das sollte man auch tatsächlich mit einbeziehen, dass es dann einem insofern vielleicht die Planung zumindest durcheinander bringen kann.
Ich war immer der Typ zu sagen, Freischuss wäre jetzt Stress, der hätte mir so ein halbes, also ich habe 1,5 Jahre mich dann insgesamt vorbereitet und da hätte mir das halbe Jahr gefehlt. Und dann habe ich mir gedacht, mach's einmal und dafür richtig. Das war immer so mein Gedanke. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man es noch ein bisschen vor sich her schiebt. Aber für mich war wirklich wichtig, dass ich nach dem einen Jahr im Repetitorium dann mindestens noch ein halbes Jahr habe, um das nochmal durchzugehen. Aber da muss man dann natürlich auch wirklich diszipliniert sein. Ne?
Genau, das meine ich eben. Also, und wenn man sich aber davor eben ausreichend Gedanken darüber gemacht hat, reicht das ja. Und vielleicht darf man einen Faktor auch nicht aus den Augen verlieren, bei aller Liebe und bei der allerbesten Vorbereitung mit den, wie gesagt, besten Lernmitteln, den besten Ausgangssituationen, ausreichend Zeit und auch einer im Übrigen zeitlich guten Gliederung. Also das muss man ja auch eruieren für sich. Der Faktor Glück spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Und ich möchte das echt nicht herunterspielen. Natürlich, das sagen immer die, die nicht in allen Terminen sowieso schon die überragenden Noten hätten. Aber wir sind nun mal, es gibt im Jura so diese Range, da kommt es manchmal dann auch mal darauf an, ob man die eine ganz konkrete Entscheidung, die dann im Examen Gegenstand der jeweiligen Klausur ist, konkret kennt und dann vielleicht auch Detailkenntnisse mitbringt, mit denen man sich im Hinblick auf die Masse dann abheben kann. Das kann im Arbeitsrecht passieren und bei mir und deswegen auch Hashtag Dachziegel. Das war genau die Situation, dass ich eine Woche vorher, ja, bevor das Examen, bevor es dann in die erste Klausur im Schuldrecht ging, hatte ich ein Zwischenprüfungstutorium angeboten. Und da hatte ich ja diesen Dachziegelfall besprochen, als Dozent, ja. Und dann mit all den Details 2 Stunden lang über nichts anderes als über den Belegenheitsort der Nacherfüllung und Abgrenzung Schadensatz statt und neben der Leistung eben gerade bei diesem nachträglichen Einbau, es war dann nur Teppich statt Dachziegeln, und das war ja damals so extrem umstritten, und hatte diesen Fall besprochen. Und dann war es letztlich so, ich schlag sozusagen in der allerersten Klausur den Sachverhalt auf und plötzlich steht da, ja, M kauft sich irgendwie für so und so viel Dachziegel und so weiter. Und dann wusste ich, okay, die Klausur, also nochmal konzentriert bleiben, aber du weißt alles,
man muss,
steht alles drin, du hast die Gliederung schon im Kopf, perfekt.
Man muss da natürlich nur aufpassen, dass natürlich Nuancen an diesem Fall geändert sein können, dass man darauf reagieren kann, deswegen auch verstehen und nicht nur auswendig lernen. Ne?
Ja.
Aber das ist natürlich auch ein Quäntchen Glück, was dann, je mehr, also die Sache ist natürlich so, je mehr man gelernt hat, je besser man sich vorbereitet hat, umso größer stehen natürlich auch die Chancen auf ein Quäntchen Glück. Ne? Aber trotzdem braucht man dieses Glück. Und ich war zum Beispiel sehr traurig, weil ich im öffentlichen Recht das Baurecht wahnsinnig gemocht habe. Und in keinem der beiden Examina bin ich dann wirklich im Baurecht abgeprüft worden. Und das war sehr schade, weil das hat mir am meisten Spaß gemacht im Örecht. Und da habe ich, ich glaube, da hätte ich auch ganz gut was dazu schreiben können. Ich meine, die anderen Sachen, das hat dann schon auch funktioniert, aber manchmal hat man ja so sein Steckenpferd und denkt dann, ach, das wäre irgendwie schön, genauso wie ich im ersten Staatsexamen sehr auf eine AT-Klausur im Strafrecht gehofft habe, einfach weil man da so ein bisschen Verständnis zeigen kann und es weniger, im BT braucht es auch Verständnis, aber es ist weniger reines Auswendiglernen, sondern es geht um ein Systemverständnis. Auch das ist mir leider verwehrt geblieben.
Ich wollte jetzt direkt hier so einen Seitenhieb, ja, bei dir war es halt das Baurecht, bei mir war es das Mietrecht. Also, ne? Ne? Aber ganz lustig, dass du das sagst, vielleicht das noch zum Abschluss, um das hier jetzt zumindest vorübergehen, wir können ja nochmal, das geht ja gar nicht zu Ende, ja, dieses Fall, Thema, da kann man jederzeit drüber sprechen, aber das will ich auch nicht vorenthalten, bei mir war es ähnlich im öffentlichen Recht, ich hatte gerade eins, das man nicht gerade als Steckenpferd bezeichnen kann, zwar im zweiten Staatsexamen, und da wissen wir, das ist in anderen Bundesländern nicht so, wir haben in der 11. Klausel die Steuerrechtsklausel, die berüchtigte Steuerrechtsklausel.
Richtig, jetzt in der 10.
Jetzt in der 10.
Okay, nur noch 10 Klausuren.
Ja, stimmt, genau. Und da war es eben in dieser 11. Steuerrechtsklausur. Ich habe mich super darauf gefreut natürlich, da in unterschiedlichen Steuerarten und hier auch AO im Sinne eines Steuerrecht AT und so weiter. Ich hatte wirklich höllisch Angst vor dieser Klausur, weil ich einfach nur in diesen Steuerrechtslehrgang bin und mehr habe ich eigentlich für Steuerrecht nicht gemacht. Das war irgendwie ein Hassfach. Und das Lustige war, dass ich aber in dem Jahr das allererste Mal, weil ich davor schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war und meine ersten Nebeneinkünfte aus Publikationen etc. hatte, eine Steuererklärung abgeben musste. Und in diesem Zusammenhang hatte ich die Frage, da hat sich die Frage aufgetan, ob ich meine Ausgaben, also meine Druckkostenzuschuss für die Veröffentlichung der Dissertation, ob ich das irgendwie von der Steuer absetzen kann. Und war sehr, sehr komplex. Und dann habe ich irgendwie auch beim Finanzamt angerufen. Die haben mir das dann erklärt, haben mir sozusagen hier verschiedene BFH-Rechtsprechungen und so weiter darauf verwiesen. Und ich dachte, boah, das checke ich doch alles nicht. Ja, ich schaue mal einfach nach und dann gebe ich das irgendwie, mache ich irgendwie ein Schreiben, setze ich auf und so weiter. Und was war? 2 Wochen später in der Steuerrechtsklausur bin ich dann irgendwie aufgeschlagen und dann steht da irgendwie so Doktorand M. Ja, und ich dachte, das gibt's doch nicht. Jemand muss diese Klausur für mich vorbereiten. Also, haben. Und ich hatte 4 Punkte.
Nein. Aber das ist nämlich, das ist dieses Quäntchen Glück. Und bei mir war das, ich habe Steuerrecht sehr gemocht. Also da ist man schon Exot, wenn man Steuerrecht mag. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und in der Klausur bin ich dann tatsächlich ein bisschen hinter dem zurückgeblieben, was ich mir da gewünscht hätte, weil einfach dann der erste Teil der Klausur super lief und im zweiten was dran kam, womit ich mich eben noch nicht so wirklich beschäftigt hatte. Und dann freestylt man da so ein bisschen rum. Und das ist dann schade, weil man, ich habe immer gesagt, okay, das mache ich sehr, sehr gerne, das verstehe ich. Da kann man bestimmt noch mal so was rausholen, ne? Und da war ich dann traurig, dass die nicht so gut lief, wie ich mir das ausgedacht habe. Aber das kann halt einfach passieren. Also das ist einfach Teil des Risikos. Und das ist natürlich auch, das muss man auch einfach sagen, jetzt ohne über Reformen oder so zu sprechen, aber das ist in gewissermaßen unfair, dass man dann die gesamte Ausbildung auf im ersten Staatsexamen 6 Tage, die auch noch direkt hintereinander fallen, irgendwie runterreduziert wird und man kann da auch einfach mal eine schlechte Woche haben, es kann einem insgesamt nicht gut gehen.
Bin ich voll bei dir, ich wäre auch für so eine Art Staffelung oder auch so sozusagen Zwischenleistungen, die dann vielleicht irgendwann in die Gesamtnote einfließen.
In anderen Bundesländern geht das ja mit Abschichten und so.
Ja, ne? Nicht nur Abschichten, aber dann wirklich auch, dass man mal sagt, es gibt vielleicht schon in der Schlussphase des Studiums bestimmte Abschlussklausuren, die dann in so eine Art Gesamtnote hineinfließen. Wir haben ja sowas Ähnliches, zumindest mit auf die universitäre Prüfung. Ja. Wenn wir nämlich sagen, wir haben auf der einen Seite so diese die Seminararbeiten, auf der anderen Seite eben diese mündliche Prüfung 50-50. Überhaupt muss man eben auch sagen, ne, dass die mündliche Prüfung, da können wir jetzt echt, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, aber dass allein die mündliche Prüfung ganz generell so einen geringen Stellenwert aufweist, in Anbetracht dessen, dass wir im Beruf später nichts anderes tun, als miteinander zu kommunizieren und Anträge zu stellen. Ne?
Das finde ich aber wäre ein schöner Ausblick zum Abschluss, dass wir mal eine Folge zur mündlichen Prüfung vielleicht mal machen, weil das doch eine ganz andere Vorbereitungsform oder zumindest eine andere Prüfungssituation ist.
Sehr, sehr gern. Und ich mache das ja jetzt. Nächste Woche stehen auch wieder mündliche Prüfungen an. Ich glaube, ich bin auch der einzige Professor, der momentan seine Prüfungsprotokolle direkt im Anschluss selbst schreibt und dann auf der Homepage veröffentlicht. Also die Interessierten kann man mal gucken, aber dann ist es auch nicht besonders hilfreich, ne? Man sich dann denkt, na toll, der gibt das eh preis. Ist aber nur eine Taktik. Vielleicht mache ich es dann so, dass ich genau das abfrage, was ich in der letzten Prüfung auch schon gemacht habe. Aber gut.
Na gut.
So viel dazu. Naja, es war jetzt viel gelabert, aber ich hoffe mal, dass die Zuhörenden trotzdem was da mitnehmen können.
Und schreibt uns da auch gerne eure Erfahrungen. Genau. Wir sind da wirklich neugierig, das zu lesen. Und ihr könnt da eure Erfahrungen, Feedback, Hinweise gerne an japodcast@fahlen.de schicken oder auf Instagram @räuberischerespresso uns dort eure Erfahrungen schicken oder gerne auch, so wie diese Folge auch ein Wunsch war oder eine Anregung war, dürft ihr uns auch gerne eure Wünsche oder Anregungen schicken.
Genau so sieht es aus. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis nächstes Mal.
Bis bald. Ciao.